Ja, wir leben ohne Zweifel in einer Welt voller Probleme und Schwierigkeiten, wie wir es vielleicht vorher noch nie gekannt haben. Und die meisten Menschen fragen sich, wie geht das weiter? Wie sind wir hierher gekommen? Wie kommen wir wieder raus? Und ich freue mich darüber, mit Robin Kaiser zu sprechen, den ich hier virtuell gegenüber sitze, und ihn mit ein paar Fragen zu löchern. Und ich bin gespannt, von wo wir wohin kommen. So, lieber Robin, herzlich willkommen auf meinem Kanal.
Ja, ich freue mich auf unser Miteinander, deine Fragen und alles, was kommen mag.
Ja, wir betrachten ja die Gegenwart gerne als Gipfelpunkt der menschlichen Entwicklung, aber wenn man genau hinschaut, entstehen da ernsthafte Zweifel. Wir waren noch nie in der Lage, uns derart zu vernichten. Und mir scheint es manchmal, wenn ich die Medien betrachte, als wäre da eine Lust dran, als wäre der Mensch tendenziell erfreut darüber, Zerstörung zu zelebrieren. Und deswegen meine erste Frage: Wie können wir, also gemeint wir Menschen, denen das wehtut, die das spüren, die das ganzheitlich auch fühlen, was da los ist, nicht nur in der Angst vor der Zukunft, aber wie können wir mit diesem Leid umgehen? Zuerst mal die Frage, was ja auch unbewusst ausgelöst wird oder durch Unbewusstheit ausgelöst wird. Wie können wir uns erstmal positionieren, dass uns das nicht derart mitreißt, wie es von der Menge her möglich wäre?
Vielleicht gerne auf das Erste, was du gesprochen hast, einzugehen, diese Selbstzerstörungstendenzen, die wir überall wahrnehmen. Ich würde sagen, nicht der Mensch hat diese Selbstzerstörungstendenzen, sondern wir sind in ein Bewusstsein hineingeraten, welches unterwandert wurde von Fremdbestimmungsprogrammen, von Mangelprogrammen, von Selbstzerstörungsprogrammen. Und wir identifizieren uns mit unserem Verstand in dem diese Programme liegen. Und aus diesem Verstand heraus agierend und lebend sind wir natürlich in entsprechenden Mustern und bedienen entsprechende Konditionierung und geraten dadurch in das Fahrwasser der Selbstzerstörung. Das ist das, was du anfangs beschrieben hast. Und da dürfen wir schauen, wie wir durch diese Programme natürlich hindurchgehen, wie wir die im eigenen Bewusstsein auflösen. Und wenn wir das getan haben, wenn wir diese Programme im eigenen Bewusstsein gelöst haben, dann ist das Leid, was wir möglicherweise noch sehen, nicht mehr so bindend. Dann ist es nicht mehr so beschwerend für uns, weil wir aus einer ganz anderen Perspektive schauen können, weil es uns einleuchtet, dass jedes Bewusstsein auf der Ebene, wo es gerade ist, die Spiegelung braucht, die es eben braucht. Und wenn ich im getrennten Bewusstsein bin, dann brauche ich die Spiegelung der Selbstzerstörung, um zu erkennen, wo ich gerade stehe.
Ja, da würde ich später auch gerne nochmal drauf kommen. Dieses, wo ich stehe, dieses Zentrum des Ichs, was hier ist und die Welt außer sich wahrnimmt als eine von ihm getrennte Veranstaltung, die man mehr oder weniger verstehen oder gut oder schlecht finden möchte. Wie kann ich in dieser Liebe bleiben, die mich ja durchströmt? Wir leben ja eigentlich Menschen sind liebevoll. Wenn man sie am Kern trifft, sind sie immer liebevoll. Und wir haben diese Wegbewegung davon im Kollektiven. Also bald es etwas groß wird und kollektiv wird, sehen wir diese Trennung. Und der sehe ich mich ja ausgesetzt. Ich bin ja jeden Tag nicht in diesen kleinen Bezügen der Liebe unterwegs, sondern die ganze Welt dröhnt auf mich ein, mehr oder weniger, wenn ich es zulasse. Wie kann ich auch in dieser Liebe zu mir selbst bleiben, in der Liebe zu mir, zur Welt und zu meiner freien Wahl, warum ich hier bin? Zumal wir einen ziemlich komischen Liebesbegriff inzwischen haben, aber das können wir jetzt mal beiseite lassen.
Du hast es gerade in einem kleinen Nebensatz selber erwähnt, wenn ich es zulasse, das hast du gerade gesagt. Und das ist der Punkt, das ist der springende Punkt. Lasse ich es zu, dass die äußeren scheinbar chaotischen Realitätsbezüge Einfluss auf mich nehmen, gebe ich denen so viel Macht über mich, mein Bewusstsein, meine Wahrnehmung, meine Gedanken, meine Gefühle? Oder sehe ich sie als etwas, was ich vielleicht sogar letztendlich erschaffen habe und als deren Erschaffer auch in der Position bin, sie umzugestalten? Weil wo ist die Ursache des Chaos, wenn nicht in unserem eigenen Geist? Wir können es in uns lösen und wenn wir es in uns gelöst haben, dann schauen wir in die Welt und sehen die Liebe. Das ist die Kraft unseres schöpferischen Geistes. Die Frage ist immer, welche Welt siehst du und möchtest du vielleicht anfangen, eine neue Welt in deinem eigenen Bewusstsein zu kreieren und die dann auch schöpferisch überall wieder, ne? Also ich habe das Gefühl, überall wieder sehen zu lernen. Ich habe das Gefühl, wir können die Welt dafür hernehmen, um das, was wir im eigenen Bewusstsein haben, zu realisieren, zu festigen, es sozusagen als Begründung hernehmen, wenn wir in unserem eigenen Bewusstsein zum Beispiel Trennungsprogramme haben. Dann nehmen wir die Welt als Zeuge, als Begründung dafür her, dass diese Programme ja Realität sind. Wir rufen die Welt als Zeuge auf für den Mist, den wir im eigenen Bewusstsein gebaut haben. Und da gilt es, in die Selbstverantwortung zu gehen und zu sagen, die Welt ist nicht schuld an den Selbstsabotageprogrammen, die in uns laufen. Also hat nichts mit der Welt zu tun. Das ist etwas, was ich mir letztlich als Realität kreiert habe und ich bin bereit, den nächsten Schritt zu gehen.
Ich kann niemals von Freiheit sprechen, solange ich mich als Opfer fühle.
Richtig, richtig.
Jetzt haben wir natürlich, ich denke auch viele Besucher meines Kanals, damit natürlich erstmal einen ziemlichen Brocken zu schlucken, weil dort existiert das Böse in personifizierter Form, was mit dem Guten nichts zu tun hat und im ständigen Kontrast zu dem steht, was das Gute, das Göttliche will. Wie können wir uns mit dem Gedanken anfreunden, zunächst mal das, dass das Böse ein, sagen wir mal, Kontrastmittel der Liebe ist, was notwendig ist, um der Liebe überhaupt den Raum zu geben, dass sie aktiv werden kann, dass sie wirken kann.
Im Rahmen der Dualität sind beide Kräfte notwendig. Ich verwende den Begriff Liebe als etwas Non-Duales, als etwas, was nicht in der Welt der Dualität in dieser Form vorkommt. Das vielleicht erstmal für die Begriffsklärung. Wir dürfen uns einfach anschauen, was für Dämonen haben wir selber erschaffen. Sowohl individuell als auch kollektiv als Mensch. Und all die Dämonen, die es in dieser Welt gibt, sind kollektive Manifestationen des menschlichen Unbewussten. Natürlich existieren sie in einer gewissen Form. Es gibt wesenhafte Gestalten in den Astralebenen, die jetzt eher im dunklen Spektrum angesiedelt sind. Aber wer hat sie hierher geholt? Wer hat sie eingeladen? Durch welches Verhalten, durch welche Gedanken und Gefühle? Und sind wir bereit, endlich die Verantwortung dafür zu übernehmen, dass wir sie in unsere Realität geladen haben? Also das sind einfach Punkte, Fragen, die wir uns selber stellen dürfen, über die wir tiefer schauen lernen, was das sogenannte Böse eigentlich ist. Vielleicht ist es der erste Schritt zu erkennen, dass das Böse eigentlich das Unbewusste ist.
Unbewusste im Sinne von nicht gewahr und nicht reflektiert und nicht
Richtig.
durchdrungen, ja.
Ja.
Automatikmodus.
Genau.
Lebensgewohnheit. Ja, jetzt werden natürlich auch viele sagen, und sie haben ja darin auch teilweise recht, wie kann ich von freiem Willen sprechen, wenn wir doch auf tiefster Ebene, ohne jetzt auf diese tiefen Ebenen einzugehen, manipuliert sind. Und zwar umfassend manipuliert sind. Also wenn ich eine 3D-Brille aufhabe und davon nichts weiß, in dieser 3D-Brille geboren wurde beispielsweise, und man da mir jetzt alles zeigen kann, was sie wollen, ne? Wie kann ich dann noch
Ja.
sinnhaft von Freiheit sprechen und von Selbstermächtigung?
Weil du dich freiwillig dafür entschieden hast, diese 3D-Brille aufzuziehen. Du hast die Bewegung gemacht, dass du sie genommen hast und über deine Realität gesetzt hast. Du hast sie aufgesetzt. irgendwann einmal aus einem durchaus bewussten Zustand, aus einem durchaus freien Zustand. Es war eine freie Wahl, dich hier auf diesem Planeten zu inkarnieren, in dem Wissen, was alles hier stattfindet. Und natürlich, wenn man die Brille aufhat, dann wird man gelebt. Dann lebt man nur noch ein Lebensprogramm. Dann ist da wenig mehr mit Freiheit. Aber um dort überhaupt eintauchen zu können, war eine freie Willensentscheidung vonnöten. Und wenn man innerhalb dessen, ne, wieder erkennt, okay, es gibt mehr als das, ich kann die Brille auch wieder absetzen, ich kann auch wieder eigenständig schöpferisch tätig werden, dann wird es auch wieder aktiv, was wir in einem höheren Sinne als Freiheit eigentlich gestalten können. Aber im Grunde genommen, natürlich, das Ego, ne, ist ein Verhaltensprogramm, ist ein Reaktionsprogramm. Da ist wenig mit Freiheit.
Ja, aber dafür viel mit Individualität, nicht?
Ja, also es gibt auch eine heilige Individualität, wo wir etwas sehr eigenständiges sind und sehr frei darin. Also Individualität ist nicht zum Preis der Freiheit gekauft in diesem Erfahrungsfeld.
Ja, das ist ja auch. Folge dem Kompass, was ist der Kompass? Und ich glaube, man sagen zu können, dass Liebe und Freude nicht nur verschwistert sind, sondern fast deckungsgleich sind. Und dann wäre ja die Freude, die ich im Leben oder am Leben habe, der Maßstab, in dem ich in der Liebe bin. Ja? Jetzt sind natürlich diese Programme, die wir besonders religiös oder von anderen Ideologien her kennen, sind Zwangsprogramme, sind oktroyierte Programme, die uns in Angst halten. Und diese Angst wird ja permanent rationalisiert. Es gibt ja hier, da ist, hast du Grund, Angst zu haben, Klimawandel XY und Gott greift ein und der Teufel, weiß nicht alles. Ne? Also ich laufe permanent in einem Notprogramm der Angst. Und ich würde mir so wünschen, dass mehr Leute mal kurz anhalten und fragen, ob das echt ist. Oder ob das eben ein Programm. Aber da müsste ja, dieses Anhalten kann ja nur das Innere, das authentische Selbst, das Ego kann nicht anhalten. Das fließt so wie der Gedankenstrom permanent und plappert. Und wie kommen wir in den Kontakt mit diesem Ich, mit dem authentischen Kern, der da durchscheinen möchte, der befreit werden möchte?
Du hast die Handbewegung schon richtig gemacht über das Herz. Also das ist eigentlich das Zentrum, das Portal, durch das wir schreiten dürfen in ein höheres Bewusstsein, in unseren authentischen göttlichen Selbstausdruck, den wir haben hier als Mensch, für den wir hergekommen sind. Und um dahin zu kommen, es gibt viele Wege. Ich meine, du bewegst dich in der Natur auf einer Insel, das ist schon sehr unterstützend zum Beispiel. Aber es gibt viele verschiedene Möglichkeiten, Umgebungsbedingungen, die uns unterstützen können. Und letztlich ist es eine Frage, wo stehe ich und welcher Weg passt für mich am besten? Und da darf man sich auch einfach anschauen, okay, in welchen Konditionierungen hänge ich noch? Was nehme ich noch für wahr? Also an welchen Realitätsfassaden klebt mein Bewusstsein? Wo fühle ich mich beispielsweise am stärksten getriggert? Und da einfach konsequent durchzugehen, sich das anzuschauen und zu sagen, ne, diese Realität, die wir hier erfahren, letztlich ist es Traumcharakter. Wir bewegen uns durch unseren eigenen Traum, durch unsere eigene Traumsphäre hier. Und wir haben sie aus einem höheren Bewusstsein erträumt und dadurch erschaffen. Und das ist etwas, diese ganze Härte und dieser ganze Ernst und diese ganze Schwere und diese ganze Selbstzerstörung, das kann nur dadurch kommen, dass wir das, was hier erfahren wird, dass wir das für real halten und dass wir dem so viel Macht geben, dass wir in die eigene Ohnmacht dadurch rutschen. Aber das ist nicht das, wie es sein muss. Leben kann so anders sein.
Ja, du hast an einer Stelle geschrieben, ich glaube, es war ein Exit-Matrix-Texte, dass wenn wir immer noch Aspekte im Leben haben, die wir nicht annehmen, dass das Leben an der Stelle ablehnen.
Ja, natürlich.
Und das ist das, da sind wir ja wieder bei diesem schwierigen Brocken, der es zu schlucken ist. Und da sind wir auch wieder bei dem religiösen Erlösungsgedanken. Und auf den würde ich gerne nochmal zu sprechen kommen. Wir haben ja in allen Kulturen diese Sehnsucht nach Erlösung im Sinne von, wir sind hier auf einer Zwischenstation. Dieses Menschsein, so wie es jetzt ist, ist nicht das Vollständige. Wie auch immer das dann im Anschluss vorgestellt wird, aber es wird als unvollständig erlebt. Und irgendwann habe ich mir einfach mal gedacht, das ist eine Beleidigung Gottes. Nur.
Ja, richtig. Ja, ist so. Ja.
Und dennoch bleibt ja dieser Erlösungswunsch. Ist es dann nicht vielmehr so, dass wir sagen könnten, durch uns möchte Erlösung in die Welt gebracht werden, durch uns möchte das Göttliche sich so verwirklichen, dass die Spannung aufgehoben wird, zumindest die unangenehme Spannung. Wie kann man den Erlösungsgedanken, der sich über Jahrtausende zieht und überall zu finden ist, wie kann man den gesund verstehen?
Ja, ich würde sagen, der Erlösungswunsch wurde zum Teil künstlich durch die religiösen Institutionen in unser Feld reingegossen. Dieser Erlösungswunsch, so wie wir ihn kennen und erfahren, dass wir hoffen, dass da irgendwann Rettung erscheint oder dass wir irgendwie das Materielle transformieren, selbst das, was im New Age als diese ganze Überschreitung des materiellen Paradigmas, im Grunde genommen ist die Materie göttlich, genauso göttlich wie alles andere auch. Und das ist gesät worden aus ja den religiösen Erlösungsszenarien, die wir hier aufgebaut bekommen haben, die immer die Hoffnung auf die Zukunft hochhalten, wo immer die Erlösung irgendwo zu finden ist, nur nicht im Hier und Jetzt und im eigenen Bewusstsein und schon gar nicht im Herzraum. Und so hält sich das Karma-Rad und so weiter aufrecht. So halten sich die ganzen Mangelprogramme aufrecht. Wenn wir aber in dem Bewusstseinsraum angekommen sind, wo wir ursprünglich herstammen, dann gibt es auch keinen Wunsch mehr, irgendwo anders hinzugehen. Nicht mal den Wunsch, das Irdische zu überwinden, also das Materielle, weil das Materielle genauso göttlicher Schöpfungsausdruck ist wie alles andere. Aber das ist etwas, wenn wir in dem Bewusstsein sind, da gibt es dann keine Religionsprogramme und keine Hoffnungen auf irgendwelche möglichen Befreiungen in der Zukunft etc. Da ist wirklich alles rausgewaschen. Und wir sind dann an so einem anderen inneren Ort. Also, da reichen die Worte kaum hin. Aber die meisten von den ja, Erlöser-Szenarien sind nach meinem Gefühl durch Religionsprogramme ins kollektive Bewusstsein eingeflößt.
Ja, das heißt, wir wollen ja eigentlich, wenn wir sagen wir in der Natur, in der Tierwelt, Pflanzenwelt, ist es so, dass Sein und Wille identisch sind. Da gibt es keinen Unterschied.
Ja.
Bei Menschen scheint es eine gewaltige Diskrepanz zu sein.
Ja.
Also dann muss man natürlich auch berücksichtigen, dass durch mich selbst, dass durch jeden von uns, welcher Wille fließt denn da? Bin ich die Ursache? Und wie weit kann ich wählen? Wie weit kann ich meinen Willen, den ich in mir, im Ego finde, wahrscheinlich, mit dem Willen, der mich durchströmt, Weltwille oder wie man es nennen möchte, in Deckung bringen? Wie kann ich, nehmen wir mal das Wort Hingabe, wie kann ich mich dem, was geschieht, hingeben, um mir aus dem Weg zu gehen?
Ja, das ist eigentlich die essentiellste Frage, die man sich überhaupt auf dem Weg stellen kann. Wie kann ich lernen, mich selbst aus meinem Leben rauszuhalten? Wie kann ich in mir mich so zurückziehen, dass ein höherer göttlicher Wille wirken kann? Das ist die Urfrage schlechthin, weil wir uns eingemischt haben und das, was wir da glauben zu sein, sind wir nicht. Also Ich habe vorher davon gesprochen, dass unser Bewusstsein unterwandert wurde. Da ist wie ein Virus in das kollektive menschliche Bewusstsein reingekommen und wir sind alle wie durch energetische Schläuche fast schon mit diesem kollektiven Virus verbunden. Und das Virus nennt sich Ego, nennt sich, ne, ich gegen den Rest der Welt und das Leben ist Kampf und das Leben ist schwierig und man muss schauen, dass man die größten Stücke des Kuchens abbekommt. Ich. Also diese hochgepuschte Ego-Mentalität im getrennten Bewusstsein ist das, was als Virusprogramm die ganze Zeit Mangel und Trennung und Schmerz und Leid ins kollektive Menschheitsfeld ergießt. Und da ist die Frage, wie, weil wir ja damit identifiziert sind, wie können wir uns aus diesem Ego-Bewusstsein, wo wir noch drin hängen, aus unserem Leben raushalten? Und der erste Schritt ist vielleicht, von dem alten Willen, dass ich in der Idee bin, dass ich etwas bin, der etwas tut, da loszulassen, dort einen Schritt zurückzutreten und zu fühlen, dass ich Gefäß bin. Gefäß für etwas, was sich aus einer höheren Ebene durch diesen physischen Körper ausdrückt. Und das ist etwas, das kann man ganz fein wahrnehmen lernen. Wann kickt mein eigener Wille rein? Ne? Wann kommt die Eigenfrequenz? Das ist immer, wenn ich Vorteile sehe, immer, wenn ich das Gefühl habe, ah, das kann ich für mich gebrauchen, das könnte ich irgendwie für mich nutzen, ausnutzen. Immer dann ist das getrennte Bewusstsein aktiv und immer dann ist die Sicht auf das Wohl des Ganzen nicht erkennbar. Und da immer wieder zurückzutreten, immer wieder Raum zu geben im eigenen Bewusstsein, dass etwas Höheres Ausdruck finden kann. Und ich meine nichts Fremdes, ich meine das, was wir wirklich sind. Das Höhere ist ja viel mehr wir selbst, als wir gegenwärtig glauben, wir selbst zu sein.
Schöner Satz. Ja, also im Prinzip den Willen wieder als Werkzeug zu gebrauchen und nicht als Herr, also den eigenen Individualwillen.
Ja, natürlich, die Willenskraft in der Persona, wenn die dem Herzen unterstellt ist und dem höheren Bewusstsein unterstellt ist, dann ist das Gold wert, dass wir hier eine Willenskraft haben. Aber eine Willenskraft losgelöst von einer höheren Weisheit und der Liebe des Herzens wird einfach selbstdestruktiv.
Das müssen wir doch langsam mal bemerken.
Wir sind doch gerade dabei.
Hast du recht. Aber ich hoffe, dass wir es überleben.
Und wenn wir es nicht überleben, dann sollten wir es nicht überleben.
Ja, das führt mich schon wieder.
Lektion. Und eigentlich haben wir diese Lektion schon immer wieder auch bekommen, ne, dass Menschheit das so weit zugespitzt hat, dass einfach Selbstzerstörung geschehen ist. Und die Frage ist, ob wir nun endlich an dem Punkt angekommen sind, wirklich aus dem, was einmal war, zutiefst gelernt zu haben.
Ja, das muss ich jetzt mir wirklich überlegen, auf welche Schiene ich mir aufspringe, die ich mir so vorgelegt habe. Ich nehme mal die Schiene Tod, weil die vielleicht auch die meisten meines Publikums anspricht, wenn der Tod nicht das ist, was man uns sagt, wenn der Tod eben nicht das Gefressenwerden vom ewigen Nichts ist, sondern eher verstanden werden kann als eine Aufforderung zum Leben, dass wir vom Tod her wirken, dass der Tod als vergängliches Element, weil alles stirbt, den illusionären Charakter von dem, was wir als Realität bezeichnen, aufzeigt. Er ist aber auch gleichzeitig der Urgrund aller Ängste. Ne? Und deswegen sage ich, hoffentlich überleben wir das. Ne? Also Wie kann ich mich mit dem Tod aussöhnen, ohne jetzt zu sagen, ja, ich glaube ja fest, dass ich danach ins Paradies komme oder in ein anderes Leben komme oder als Seele in einen wunderschönen Bereich komme, ohne diese Konzepte. Wie kann ich auch jetzt den Tod so akzeptieren, dass er mein Leben nicht betrübt, sondern bereichert?
Indem du die Vergänglichkeit ehrst, indem du jeden Moment als einzigartigen, vergänglichen Moment erkennst. Das, wie wir jetzt gerade miteinander sind, wird nie wieder so sein, wie es jetzt gerade ist. Und das gilt für jeden Moment. Und das ist der kleine Tod jedes Momentes, die Vergänglichkeit. Und wenn wir mit der Vergänglichkeit und nicht gegen die Vergänglichkeit gehen, dann gehen wir auch Hand in Hand mit dem Tod. Und das ist etwas, das kann man lernen, die Welt auf diese Weise zu betrachten und mit diesem großen spirituellen Lehrmeister, wie ich den Tod manchmal nenne, wirklich zu gehen, ihn so in das Leben zu integrieren, dass mit dem Ableben des physischen Körpers sich eigentlich im Grunde genommen überhaupt nichts ändert. Wenn wir während des Lebens mit dem Tod gehen, dann ändert der Tod überhaupt nichts.
Erich Fromm hat, glaube ich, gesagt, wenn ich bin, ist der Tod nicht. Und wenn ich nicht mehr bin, wenn der Tod ist, bin ich nicht mehr. Es ist ein
Ja, ich würde sagen,
idealistisch, ne?
dass wenn der Tod, also als das Ableben des physischen Körpers, der physischen Hülle, wenn das geschieht, dann fühlen wir uns in den allermeisten Fällen danach lebendiger als davor.
Ja, weil das Einzige, was sterben kann, ist nun mal das Ego-Ich, ne? Das so identifiziert ist mit dem Vergänglichen und das Vergängliche ist einfach nicht ewig.
Ja, genau. Nur die Illusionen können sterben. Das Wahre kann niemals sterben. Das
Ja.
war es ewig.
Ja, das ist eben auch in der spirituellen Szene der Ego-Tod, wo ich immer ein bisschen sehr skeptisch hinäuge, weil letztendlich ist ja das Ego letztendlich das Werkzeug zur Schöpfung. Also das Ego, dadurch, dass es sich mit etwas identifiziert, was es nicht ist, bringt es etwas ins Dasein und das Wirkliche kann sich erkennen. Also wie viel Ego, wie viel gesundes Ego dürfen wir, die Frage ist schon fast beantwortet, dürfen wir haben, ja? Und wie können wir es von dem Kranken unterscheiden? Aber das hast du eigentlich auch schon gesagt, ja.
Also, ich habe eine etwas andere Perspektive zum Thema Ego. Nach meiner Wahrnehmung findet Schöpfung gerade dann statt, wenn sie aus der Liebe kommt, wenn sie aus der Verbundenheit kommt. Schöpfung getrennt vom Schöpfer ist schwierig. Und deswegen ist für mich nach meiner Wahrnehmung, das Ego etwas, was im Grunde genommen, also es hatte eine
Kurz weg.
Bewandtnis.
Das war ein wichtiger Satz. Ich bin davon überzeugt, und du warst kurz weg. Spul doch
Ja.
bitte noch mal kurz zurück, 10 Sekunden.
Rewind.
Ja.
Die Sache ist die, dass ich nie weiß, was ich gerade gesagt habe. Ich habe gesagt, dass das Ego nicht schöpfen kann, glaube ich.
Ja.
Das ist etwas, was, also das Ego kann machen, ne? Das Ego kann aus dem eigenen Willen heraus agieren und reagieren und machen. Aber schöpfen heißt ja eine Weiterführung von dem, was wir aus einer höheren Ebene empfangen. Schöpfung heißt eine Ausdehnung des Urschöpfungsbewusstseins. Und schöpfen lässt sich besonders dann gut, wenn es frei von Ich-Identität ist. Also ich möchte unterscheiden zwischen der heiligen Individualität, die uns allen innewohnt, die wir alle haben, und dem Ego als ein Mentalprogramm, möchte ich sagen, in das wir rein konditioniert worden sind.
Und darin gilt es auch, klar zu werden. Ja? Wenn wir sagen, dass, wie würden wir Schöpfung definieren, dann können wir sagen, das ist eine Simulation des Nicht-Identischen, weil der Ursprung Gottes ein völliges identisches Sein, ein alles und nichts ist, wo alles und nichts gleich wird, wenn man genau hinschaut und aufhört,
Ja.
Facetten zu sehen, die erst entstehen, wenn Schöpfung ist. Ne? Und Böse, Ego wird ja oft gleichgesetzt, aber können wir eben durch diesen Prozess, dass Schöpfung etwas werden ist, was es eigentlich selbst nicht ist oder was es aus sich selbst herausstellt und damit in eine gewisse Trennung bringt, können wir nicht auf einen neuen Blick, gerade jetzt in dieser Zeit, auf das Böse dadurch kommen, dass wir sagen, das Böse ist im Kern dieses Herausstellen dessen, was wir nicht wollen, um dorthin zu kommen, wohin wir wollen beispielsweise.
Das, was wir als böse bezeichnen, ist einfach nur eine Weiterführung eines getrennten Bewusstseinszustands. Je dunkler es wird, desto größer ist die Trennung, die wir vollzogen haben. Die Trennung vom Göttlichen, die Distanz zum Göttlichen ist das, was uns auf der anderen Seite als die Tiefe der Dunkelheit erscheint. Und da ist die Frage einfach nur auf einer gewissen Ebene. Natürlich, diese Trennung ist scheinbar real. Dunkelwesen in dieser Welt haben scheinbar die Macht. Aber können wir durch diese Ebene, wo dieser Anschein noch wirkt, hindurchschauen und tiefer schauen und auch in dem das Göttliche erkennen? Weil in dem Moment, wo wir den Lichtfunken, den göttlichen Funken, selbst in dunklen Wesen erkennen, befreien wir sie aus ihrer Rolle.
Du sagst Rolle.
Ja.
Gerade auch der Begriff der Dämonen, der bei vielen Menschen, die aus Sekten kommen, eine große Rolle spielt. Genuin böse mag auch in dieser Rolle sein, aber im Kern ist das ja unmöglich, weil es ja unterstellt indirekt, dass Gott in der Lage ist, etwas zu erschaffen, was er gar nicht erschaffen möchte oder gar nicht erschaffen kann. Also weiter in diesem Schwarz-Weiß-Denken, ne? Wie kommen wir da raus?
Diese Wesen haben sich Kraft ihres freien Willens in die Situation manövriert, in der sie gerade sind. Wir aus einem höheren Bewusstsein haben die Welt so erschaffen, wie sie gegenwärtig ist. Die Welt ist keine direkte Emanation des göttlichen Bewusstseins, sondern dort gab es Zwischenschritte und Stufen, wo wir schon beginnend mit dem trennenden Bewusstsein angefangen haben, Dinge zu gestalten, Dinge zu machen, die dann in der Welt resultieren, die wir heutzutage haben. Die Welt ist im Grunde genommen nicht die Erde, sondern die Welt, in der wir uns bewegen, ist im Grunde genommen ein Produkt unserer getrennten Schöpfungen. Und in denen Dunkelheit statt. Ja. Aber
Ja.
letztlich ist, also werden wir es erkennen, dass es eine große Maya gewesen ist. Also
Ja.
jede Rolle in der Dualität ist eine Maya. Egal, ob ich mich als ein Lichtwesen sehe, was gegen die Dunkelwesen kämpft, oder als ein Dunkelwesen, was gegen die Lichtwesen kämpft, innerhalb der Dualität ist dieser Kampf eine Maya. Und das gilt es zu überschreiten.
Für die, die den Begriff nicht kennen, das ist das, die Welt der Erscheinungen, das ist ein Begriff aus dem Hinduismus und aus dem Buddhismus, dass die Welt eine Erscheinung ist. Und dann ist es aber häufig doch so, dass gerade Menschen, die auf einer spirituellen Suche sind, die sensibel sind, die sehr dünnhäutig sind, ein starkes Fremdheitsgefühl in ihrem Leben, in ihrem Körper, in ihrem Sein empfinden und sich nicht ganz, egal was sie sich für Mühen machen, mit sich selbst anfreunden können in dieser Welt. Ne? Du sagst, wir sind bei Choice hier freiwillig. Und es lässt sich vom Verstand natürlich auch sehr, sehr gut objektivieren und sachlich darstellen und abbilden. Und trotzdem kann der Verstand ja, wie es auch mit der Liebe und der Selbstliebe kann, sehr schwer da nach unten wirken, ja? In den Herzraum. Und dieses Fremdheitsgefühl und diese mangelnde Liebe, ich schaue das Böse mit Liebe an, das sage ich mir vom Verstand und es läuft in Richtung Herz und das Herz sagt, spinnst du oder was? Wie soll ich das machen?
Es ist möglich. Ja, es ist wirklich möglich, alles in Liebe anzuschauen und in Liebe genauso sein zu lassen, wie es ist. Die Liebe lässt frei, die Liebe lässt alles so. Die Liebe wirkt aus einer ganz anderen Ebene. Die Veränderung der Liebe kommt nicht, weil die Liebe etwas tun möchte oder irgendwie etwas verändern möchte, sondern Veränderung geschieht ganz natürlicherweise in der Gegenwart eines liebenden Bewusstseins.
Das würde ja auch den Gott ad absurdum führen, der Bedingungen an die Liebe stellt. Der sagt, die Liebe geht bis hierhin und nicht weiter. Wir haben es im Garten Eden gehabt. Also ich kann euch lieb haben, aber die Todesstrafe, die müssen wir schon in die Liebe mit einbauen. Wieso ist so ein Gott nicht denkbar? Weil er sich selbst limitiert, oder?
Ja, es sind einfach ganz, ganz viele spirituelle Konzepte hier im kollektiven Menschheitsbewusstsein implantiert wurden, die ganz viel Verwirrung stiften, die ganz, ganz viel Unklarheit säen, obwohl die Wahrheit doch so einfach ist. Und das ist mir so wichtig, bei all den spirituellen Konzepten auch immer wieder auf die Einfachheit der Wahrheit im Herzen zurückzukommen. Egal, wo wir gerade sind, egal mit welchen hohen Philosophien wir uns gerade auseinandersetzen. Ne, der Verstand liebt es auch manchmal, spirituelle Theorien zu wälzen und da immer wieder in die Einfachheit des Herzens zurückzukehren und über diese Einfachheit die Einheit allen Seins zu schauen. Vielleicht beginnend in den schönen Dingen. Dort fällt es uns leichter, die Einheit allen Lebens zu sehen, das Göttliche zu sehen in der Natur, die uns umgibt. Und dann dehnt es sich von diesem Ort aus. In alle Bereiche, in alle Richtungen, bis in die tiefste Dunkelheit hinein, bis wir auch dort das non-duale Licht erkennen, das Licht jenseits dieser Programmierungen. Und das ist etwas, das ist eine Erfahrung. Und da schweigt dann auch der Verstand und alles andere.
Das wäre dann auch Erlösung.
Ja, es wäre die Loslösung und Erlösung von dem, was wir nicht sind, von unseren Illusionen. Und dann kommen wir auch wirklich an. Man kann fremd sein, man kann von einem anderen Planeten sein, man kann sich hier fremd fühlen auf dieser Welt, aber nur solange das Herz verschlossen ist. Das muss ich so direkt sagen. Wenn das Herz wirklich offen ist, dann erkennen wir, dass das Zuhause immer dort ist, wo das Herz ist. Home is where the heart is. Das ist eine Zeile, die begleitet mich schon ein Leben lang. Und wenn das verstanden wurde, dann kann man immer und überall angekommen sein. Kann man im Herzen in der Liebe angekommen sein. Dieses Fremdheitsgefühl, und ich hatte das über viele Jahre lang, ich hatte immer die Frage, ich gehöre hier nicht dazu, Menschen sind komisch, ich komme von einem anderen Stern, ich bin ein ET und so. Und das mag auf einer Ebene auch stimmen, aber die Frage ist, verwende ich diese Konzepte, um hier nicht ganz anzukommen in der Liebe, die ich bin? Und wenn ja, dann dienen mir diese Konzepte nicht. Und da so im Herzen anzukommen, dass ich mir erlaube, hier zu sein, dass ich mir erlaube, diese Erfahrung mit all dem zu erleben, was das Menschsein zu bieten hat. Das ist eine Erlaubnis, die wir uns selbst aussprechen dürfen. Und dann kommen wir auch an. Und dann waschen sich auch Gefühle von Einsamkeit, von Getrenntheit, von Nichtzugehörigkeit etc. raus aus unserem System.
Das ist ein sehr schönes Konzept, wollte ich fast sagen, eine schöne Idee. Nein, Konzepte sind das, was die Wirklichkeit schafft. Vielleicht noch eine ganz pragmatische Frage, die auch durchaus ganz offen beantwortet werden kann. Wie schätzt du die Chance der Dunkelkräfte ein, mit der Verwirklichung ihrer Ziele hier auf diesem Planeten?
Die Dunkelheit mit ihrer Agenda hat von erster Sekunde an, ist von erster Sekunde an gescheitert. Irgendetwas im Getrenntheitsbewusstsein zu verwirklichen, ist zum Scheitern verurteilt. Es geht nicht. Sie können nicht das letztendlich umsetzen, was sie wollen. Sie wollen eine Realität getrennt vom Rest der Realität aufbauen. Und in diesem Moment, in dem sie das schaffen, löst sich die getrennte Realität auf. Das heißt, ein Ego, was seine Trennung verwirklichen möchte, in dem Moment, wo es schafft, wirklich sich komplett vom Göttlichen abzutrennen, löst es sich auf, weil es seine Energiekanäle kappt dadurch. Deswegen kann eine getrennte Realität entweder auf der persönlichen Ebene, auf der Ego-Ebene oder auf der Kollektivebene nie letztlich realisiert werden. Dieses Projekt, was bestimmte Kräfte vorhaben, eine getrennte Realität aufzubauen, ist zum Scheitern verurteilt.
Ja. Und unsere Rolle besteht darin, uns dessen gewahr zu werden und wie Transformatoren Licht in diese Dunkelheit zu bringen. Weil Dunkelheit absolut wird, das, was du gerade sagst, da ist nichts mehr. Die absolute Dunkelheit hat keine Quelle. Und ohne Quelle kann kein Leben und keine Existenz sein. Das Nichts gibt es nun mal nicht.
Richtig, ja. Aus dem dualen Erfahrungsfeld aussteigen. Ne? Wir können wunderbar auf dieser Erde aussteigen, auf einer Insel, aber wenn wir die Dualität in unserem eigenen Geist mitnehmen, sind wir kein Stück weiter. Und das ist einfach so wichtig, dass immer wieder sich selbst gewahr zu werden, dass wir die Welt, die wir selber erschaffen haben, im eigenen Geist, egal wo wir sind, körperlich, physisch, immer mitnehmen. Wir nehmen unsere Probleme überall hin mit. Und deswegen Ausstieg im Geiste, Ausstieg in Materieebene, auf allen Ebenen gleichzeitig parallel arbeiten. Und da kommen wir dann dem, was wir wirklich sind, unserem wahrhaftigen göttlichen Potenzial auch näher.
Jetzt hast du wunderbar formuliert, was mein Hauptthema ist in meiner Arbeit. Ich danke dir sehr für dieses schöne Interview, für diese anregenden Gedanken und ich hoffe, sie kommen auch bei den Zuschauern gut an. Und damit wünsche ich alles Gute, auch dir, lieber Robin. Vielen Dank.
Danke dir für unser Gespräch.